should probably head out of the city. Try to scout one of the outlying air bases. See if we can find a raptor.
It's not exactly what I expected. Thought I'd be stepping over decaying corpses in the streets.
Yeah, we saw a few bodies here and there. Not much, though. Sharon said that. Cylon, Sharon, said they had troops picking up the bodies, transporting them to mass incinerators.
Your girlfriend's from a lovely family. Good people, great values.
Enough, all right? Hey, I was fooled by her. She fooled me. You happy now?
It's not about making me happy.
Then what's it about? What do you want here? You want me to say I'm a fracking idiot? Okay. I'm a fracking idiot.
That make you feel better?
I don't care anymore. I've been here for months by myself, on the run, one step ahead of the Cylons. With the Cylons, I guess, actually. She seemed so real. Like Sharon, you know? Same grin, same laugh, all the little things.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino Galactica mit mir, Patrick.
Und mit mir, Britt-Marie. Hallo.
Hi, Britt-Marie. Ja, ist das hier der Sophomore Slump? Ich glaube, so nennt man immer so das zweite Album oder die zweite Folge, die da nicht ganz so gelungen ist wie das erste. Oder ist es hier ein echter Glücksfall? Darüber reden wir heute. Es geht um Valley of Darkness aus der Fernsehserie Battlestar Galactica, die Reboot-Serie. Und ich sag's gleich am Anfang, weil ich hab's vom letzten Mal vergessen. Und es gibt ja wahrscheinlich immer noch Leute, die irgendwann hier dieses Podcast-Format einsteigen und nicht wissen, worum es geht. Britt-Marie kennt die Serie nicht, ich kenne sie bereits, aber wir machen das Ganze hier spoilerfrei. Was uns nicht davon abhält, zu spekulieren und mich davon abhalten sollte, an gegebener Stelle zu sagen, dazu kann ich leider nichts sagen.
So. Ja. Ja.
So sieht's aus. Ja, ich hoffe, ihr seid gut durch die Feiertage gekommen. Wenn ihr das hier im öffentlichen Feed hört, ist der Jahreswechsel bereits rum. Wenn ihr das hier bei Patreon hört, dafür vielen Dank, denn das heißt, ihr unterstützt uns mit einer kleinen Spende, dann hört ihr das noch vor dem Jahresende. Also Glückwunsch dazu und ja, rutscht gut. So. Ansonsten hoffe ich, ihr seid gut gerutscht. Britt-Marie, Valley of Darkness, hat es dir gefallen?
Es war eine solide Folge.
Ja,
also ich war nicht enttäuscht, es war okay. Ja. Was heißt hier ja tatsächlich?
Ja, ich fand die so viel besser als die letzte Woche. Ich habe natürlich okay. Einige Kritikpunkte mal geäußert letzte Woche, was ich eher selten mache in Bezug auf das neue Battlestar. Aber ich war hier wieder sehr, sehr versöhnt mit dem, was sie hier tun. Mhm. Und ich erläutere später die Gründe dafür.
Gut. Ich hatte mich gewundert oder ich war überrascht, dass wir hier am Anfang eine was bisher geschah, Zusammenfassung bekommen haben. Weil ich dachte so, Moment mal, wir sind doch in Folge 2. Also von Folge 1 kannten wir das und da war es auch noch irgendwie sinnvoll, weil natürlich erste Folge, neue Staffel. Mhm. Aber dann in der zweiten Folge auch. Vermutlich wahrscheinlich, weil es halt genau anschließt an diese erste Folge. Aber ich war ein bisschen überrascht. Und habe ich das jetzt falsch gesehen? Wir hatten auch gar kein Foreshadowing drin, oder?
Nee, haben wir doch nicht in dieser Staffel. Es ist immer schwer zu sagen, was die Serienmacherinnen und Macher da tun, denn es ist, je nachdem, wo und wann du die Serie geguckt hast, sehr unterschiedlich. Also der UK-Vorspann war zumindest auch in Season 1 fundamental anders als der in den USA, wo die Serie ja 2-3 Monate später lief. Und jetzt für die zweite Staffel haben sie eben nochmal Sachen abgeändert. Also haben sie das UK-Format für den Vorspann übernommen, auch in den USA. Aber eben genau diese kurzen Precaps, wie nennt man das, Vorschauen auf die jeweiligen Folgen rausgeschnitten, die man eben von Mondbasis Alpha kennt oder Cobra übernehmen sie. Und ich ehrlich gesagt, ich bin nicht traurig drum. Weil ich will gar nicht angeteasert sehen, was da gleich kommt in 10 Minuten, ja.
Ja, mir geht mir genauso. Ja, gut.
Valley of Darkness, es ist der 22. Juli 2005 in den USA auf Sci-Fi. Da erschien diese Folge zum ersten Mal und die Autoren wiederum das bewährte Team aus David Weddle und Bradley Thompson, von denen haben wir ja schon gelesen oder gehört in den zwei vorausgegangenen Folgen und Regie wiederum Michael Reimer, was durchaus alles Sinn ergibt, denn das hier ist ja ein, nicht als solcher benannter, aber tatsächlich der zweite Teil eines Zweiteilers.
Ja. Deswegen auch am Anfang eben das, was bisher geschah.
Wobei man ja tatsächlich, ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, wieder mal immer meine vielleicht unberechtigte Sorge, aber ich habe nicht das Gefühl, dass so wie die Story hier gerade erzählt wird, man überhaupt von einem echten Zweiteiler sprechen kann, weil wir haben zwar einen Handlungsstrang oder ein, zwei Handlungsstränge abgeschlossen, insbesondere eben diesen Zylonenangriff oder die Belagerung, von der wir gleich reden, Aber ansonsten ist ja weiterhin alles offen, muss man sagen. Also die hängen da weiterhin auf Kobol rum und wissen nicht, wie sie davon kommen. Und ja, Caprica Dito, Adama liegt weiterhin im Koma und Rosalind sitzt im Knast. Und es ist ja eigentlich gar nichts gelöst am Ende dieser Folge. Fast gar nichts.
Ja, naja, gut, stimmt.
Wir haben nicht viel Housekeeping. Mhm. Ich hatte nur noch mal kurz nachgesehen, weil ich technisch überhaupt nicht expertös unterwegs bin, ob die Vipers tatsächlich auf Überlichtgeschwindigkeit oder faster than light speed springen können, aber können sie natürlich nicht. Das hat mir bereits gemutmaßt letztes Mal und deswegen, ja, bleibt dann jemandem wie Apollo im Staffelfinale nichts anderes übrig, als zu sagen, oh, Starbuck ist gesprungen und wir können nicht hinterher. Ja,
verdammt.
Verdammt. Genau. Haben wir noch was vorab oder steigen wir gleich in
das
die Handlungsstränge
ein? Das Einzige, was mir letztes Mal eingefallen ist, als ich den Titel gehört habe, spielt wahrscheinlich keine Rolle, aber ich hatte ja die erste Assoziation mit Valley of Darkness, also Tal der Finsternis, diesen Psalm aus der Bibel, wo es halt heißt, und ob ich auch wandere im finsteren Tal etc. Das habe ich jetzt einmal nachgeschlagen für heute. Also das ist eine längere Geschichte, aber das eigentliche Zitat ist, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und da geht es natürlich um Gott, klar, also dass man sich eben in der dunklen, schwierigen Zeit auf Gott verlässt. Und es ist Psalm 23, 4. So, für alle, also Lutherbibel, für alle, die nachgucken möchten. Das vielleicht nochmal so vorweggeschoben, weil das ist mir gleich direkt eingefallen. Das spielt hier wahrscheinlich eher keine Rolle, aber ich fand, das ist schon sehr... Also ein sehr eindeutiger Titel.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zufällig gewählt wurde.
Nein, nichts ist zufällig in dieser Serie.
Ja, gut.
Sehr gut. Und sehr blöd ist, dass mir jetzt aufgefallen ist, viel zu spät, weil während dieser Aufnahme, just in dieser Sekunde, dass ich vergessen habe, die Handlungsstränge für diese Folge zusammenzuschreiben. Aber dann, hey, ab Episode 3, Staffel 2 wieder. Will heißen, wir müssen uns jetzt anderweitig behelfen. Und zwar mit Blick auf Wikipedia-Einträge oder Battlestar-Wiki-Einträge. Und wir kriegen das hin. Wir kriegen das gemeinsam hin. wo beginnen wir? Auf Kobol oder auf Caprica? Darfst du dir was wünschen?
Auf Caprica.
Okay. Auf Caprica übersetze ich jetzt hier mal die englischsprachige Wiki live. Das wird hakelig. Achtung. Auf Caprica machen Starbuck und Hilo Halt in Starbucks altem Apartment, wo sie einer Platte lauschen, die auf der Starbucks Vater das Klavier spielt, während Starbuck über ihr Leben nachdenkt. Sie besorgen sich die Schlüssel zu Starbucks Truck oder SUV oder was ist das, so ein Humvee, und fahren aus der Stadt. So. Oh Mann, ey. Simultanübersetzung, das kann ich normalerweise nicht, aber es war okay.
War gut, dafür war es super.
Genau, man kann auch ergänzen, ne, die tun das alles nur deswegen, weil ihnen Caprica Buba den Raider geklaut hat.
Ja, genau.
Was haben wir zu diesem Handlungsstrang zu sagen?
Also an sich finde ich den Handlungsstrang gut, weil wir hier ein bisschen mehr von der privaten Seite von Starbuck beziehungsweise ihrem familiären Hintergrund einfach zu sehen kriegen und erfahren. Aber eigentlich ist es für die eigentliche Handlung unwichtig. Ja. Also theoretisch könnten wir es komplett rausstreichen. Aber also wir haben zum einen eben ein bisschen mehr Tiefe und ein Reinschauen in Starbuck. Natürlich auch symbolisch wahrscheinlich für alle anderen, die Familie und Freunde verloren haben, denn da sind ja Millionen einfach gestorben und damit wurde sich irgendwie so richtig noch gar nicht auseinandergesetzt, zumindest nicht, was die Einzelpersonen angeht. Also wir hatten am Anfang ja der Staffel 1 ja diese eine Szene, wo es diesen Raum gab, wo diese ganzen Fotos und alle so aufgehängt waren. Also da hat man schon gemerkt, dass da auch sozusagen getrauert worden ist, klar. Aber was jetzt so die Einzelpersonen angeht, hatten wir da noch keine richtige Auseinandersetzung mit. Und das haben wir jetzt hier mit Starbuck und dann auch stellvertretend wahrscheinlich dann für alle anderen.
Ja, ich mag diese Momente der Reflexion und genau das, sich auch nochmal auf die Tatsache zurückbesinnen, dass man eben Angehörige, Freunde verloren hat, Menschen, die einem etwas bedeutet haben. Das hat mir ehrlich gesagt sehr gefallen, ist auch ein maßgeblicher Grund dafür, warum ich diese Episode sehr, sehr gelungen finde, weil wir haben eben diese, also nicht nur mit Hilo und Starbuck, sondern eben auch mit anderen Figuren einfach so Momente der Reflexion, des zur Besinnung kommens, des Trauerns, das hat mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefallen. Und dass wir haben das in der früheren Folge auch schon mal besprochen, als wir über Staffel 1 sprachen, gesagt, eigentlich komisch, dass es kein Thema ist, aber was uns ja durch die ganze Serie begleitet, ist immer dieses, wir müssen weitermachen, es gibt unglaublich viel zu erzählen und wir haben nur 40 Minuten. Ich finde mal ganz gut, dass sich diese Folge eben den Luxus leistet und die Figuren mal ein bisschen zur Ruhe kommen lässt.
Wenn die irgendwann dann mal tatsächlich nicht mehr gejagt werden von den Zylonen und das alles geklärt ist und die, keine Ahnung, auf welchem Planeten auch immer, hoffentlich Erde, dann irgendwie sitzen und durchpusten,
ja,
dann haben die alle einen gemeinsamen Nervenzusammenbruch. Das ist, man muss also einfach 3, 10, 3, 5, 10 Jahre, wie auch immer, rennen und dann einmal Luft holen und zack, kommt alles hoch.
Ja.
Ich fand hier noch interessant, also ich meine, das war ja jetzt die Starbuck-Ecke, die wir gesehen haben. Ja. Hilo selber hätte ja theoretisch auch, hätte der nicht auch zu seiner Wohnung fliehen können oder kommt der vielleicht gar nicht?
Wohnt er da? So. Ja eben, wir wissen es ja nicht. Ne?
Ja, naja, und aber ganz interessant fand ich hier noch diese kurze Auseinandersetzung zwischen ihm und Starbuck, wo sie diskutieren, dass sie halt meint, du bist ein Idiot, und er sagt, ja, ich weiß, ich bin ein Idiot, sag doch einfach, ich bin ein Idiot. tatsächlich, ich war erstaunt, dass der Schauspieler das so gut hinbekommen hat, in dieser wirklich sehr kurzen Szene doch so deutlich zu machen, wie sehr ihn das mitnimmt. Also wie sehr er sich gewünscht hat. Also diese Schwangerschaft und dieses, ich weiß nicht, diese Beziehung, die er dann irgendwie, auf die er ja auch reingefallen ist und so weiter.
Ja.
Auf der einen Seite ist das was, woran er sich, glaube ich, festgehalten hat. Also das ist ja auch sowas, die sind ja wochenlang da jetzt weggerannt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man da vielleicht dann sich an dem einen positiven Ding, das man hat, festhält. Und das war ja eben diese Beziehung und diese Liebesgeschichte, die sich da entfaltet hat. Also das einzig Positive in ganz, ganz viel Negativen. Und dann stellt sich raus, das war alles eine Lüge. Ein Wunder, dass er noch keinen Nervenzusammenbruch hatte. Und dann kommt eben noch die Geschichte mit dieser vermeintlichen Schwangerschaft. Ja, also ich fand tatsächlich, wir wissen ja, dass Starbuck denkt, er ist ein Idiot. Aber ich fand das irgendwie sehr antiklimaktisch gelöst, aber auch irgendwie cool, weil er sagt, ich weiß, ich bin Idiot. Sie sagt, du bist ein absoluter Idiot. Ja. Und dann ist aber gut. Also nichts nachtragend oder sonst irgendwas, sondern dann sind die Fronten geklärt und sie hassen sich nicht so, weißt du? Also das fand ich irgendwie gut.
Ich fand es auch gut, ehrlich gesagt. Also das sind eben viele Momente, die, ich meine, auf die Produktionsgeschichte können wir gleich noch ein bisschen eingehen, aber eben auch der, ich sag mal, Waage der Tatsache geschuldet sind, dass man einfach diesen Zweiteiler neu arrangieren musste. Und wir haben darüber ja bereits auch im ersten Teil jetzt schon geredet, letzte Woche, einfach bestimmte Handlungsstränge rausgeflogen sind, wie diese massiv langen Flashback-Sequenzen mit Tai und Adama, wo man dann eben Zeit hatte, sich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Und das ist eben eine der Folgen, eine der Szenen oder einige der Szenen plural, die daraus entstanden sind, eben dieser Austausch zwischen Hilo und Starbuck, wo eben Hilo nochmal seine Gefühle umschreibt, aber auch der Moment, in dem eben Starbuck in der Wohnung ihres Vaters sitzt oder in ihrem alten Kunstatelier und reflektiert über das, was mal war und über das Beisammensein mit ihrem Vater und den Sinn des Lebens und sie war ja früher auch mal bildende Künstlerin, also ist bildende Künstlerin.
Ich wollte nämlich gerade sagen, was erfahren wir denn über Starbuck? Also wir erfahren ja doch eine ganze Menge in dieser kurzen Sequenz.
Sie malte gerne. Ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist. Ich kann das nicht beurteilen. Also Hilo ist zwar beeindruckt, aber ich glaube, er ist eher beeindruckt aufgrund der Tatsache überhaupt, dass sie malt. Alles so tolle
Künstler sind. Also völlig anderes als die Militärkarriere. Ich war mir nicht so ganz sicher. Also erst sagt sie doch, sie hat das gemacht und dann ist es aber irgendwie ihr Vater, ich habe da nicht ganz durchgeblickt, vielleicht haben auch beide irgendwas gemacht oder ist es nur die Wohnung des Vaters und sie hat gemalt.
Genau,
okay.
Der Vater war auch Künstler, war eben Musiker. Und,
ja, fand es aber irgendwie auch seltsam, dass sie da direkt an die Wand gemalt hat, ohne irgendwie, also es sah so ein bisschen komisch auch aus, aber egal. Also sah mehr so nach mentalem Zusammenbruch aus und weniger nach Kunst, aber nichtsdestotrotz, also genau, wir kriegen mit, sie hat halt diese andere Seite auch, von der wir noch gar nichts wissen, offensichtlich, und die sie ja auch zumindest aktuell nicht ausleben kann. Und es scheint ja aber doch wichtig für sie zu sein, vielleicht auch für ihre mentale Gesundheit in irgendeiner Form. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass sie das jetzt hier nicht hat, also auf der Battlestar Galactica. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass es ihr gerade so schlecht geht, weil sie irgendwie ihren klassischen Coping-Mechanismus, die sie sonst hat, nicht hat.
Ja, wir erinnern uns daran, wie die leben, ne? Die haben alle Gemeinschaftsquartiere und schlafen da in so Räumen zu 8 oder 10, in so Stockbetten.
Ja, ich meine, das Höchste an Freizeit ist mal ein Kartenspiel oder mal hier auf diese Aussichtsplattform oder so. Naja, aber das fand ich ganz gut. Interessant natürlich, gut, wir kriegen auch mit, aus was für einem familiären Hintergrund sie kommt. Offensichtlich haben die kein Geld, also sie hat nicht unbedingt in Reichtum gelebt. Und tatsächlich, also nach dem Motto, Strom wird öfter mal ausgestellt, weil er nicht bezahlt wird. Auch genauso mit wenig zu essen, ja, also das hatte ja schon so ein bisschen so, also sehr viel Armuts-Vibes irgendwie und Kunst war immer wichtiger als alles andere, also das ist ja auch sehr interessant, dass sie dann genau auch diese Karriere gewählt hat, vielleicht sogar auch absichtlich, Fragezeichen, weil oft geht man ja dann gegen die Erwartungen des Elternhauses und wenn das Elternhaus halt so Bohem-Kunst ist und so, vielleicht hat sie auch deshalb die Militärkarriere gewählt, also komplett andere Richtung, weißt du?
Ja, ja.
Ja, naja, aber und genau, aber das fand ich ganz so spannend und dann aber trotzdem, auch wenn sie da jetzt offensichtlich ein schwieriges Leben oder schwierige Kindheit oder was auch immer hatte, dass sie da trotzdem natürlich klar immer noch emotional dran hängt. Mhm. Und sie zieht sich ja dann auch die Jacke ihres Vaters an.
Ja.
Also ich gehe davon aus, dass es die ihres Vaters ist. Und dass sie dann da einfach sitzen und sich versuchen, ein bisschen zu entspannen, Luft zu holen. Und dann lässt sie ja eben dieses Radio laufen oder diese Musik laufen. Und da habe ich mir aber auch gedacht, ich verstehe, warum wir das brauchen, weil emotionaler Anknüpfungspunkt etc. Aber ich bin gerade auf der Flucht vor Zylonen. Und dann mache ich in einer Stadt, in der kein einziges Musikding läuft, das Radio an. Also selbst wenn es in der Wohnung ist, hört man das doch meilenweit. Also noch deutlicher sagen, hallo Zylon, hier bin ich, hätte man nicht können.
Ja, du musst einfach den Vibe fühlen von der Situation.
Ich weiß,
der Szene,
es war für die emotionale Szenerie. Das ist mir schon klar, warum das so war. Aber ich dachte so, Leute, also auf der anderen Seite, vielleicht, sie sind ja da auch hingelaufen oder hin und vielleicht haben sie ja beim Hinlaufen gesehen, dass da einfach alles komplett leer war. Also ich meine, es gibt ja Stadtteile, die komplett leer sind auch. Hm. Vielleicht war das ja die Erklärung, ich weiß es nicht. Ich war so ein bisschen verwundert. Ich dachte, wieso macht ihr jetzt Musik an und auch so laut? Und ach ja, naja.
Ich kann mich nicht über die Serie, über die Szene beklagen, jetzt abgesehen von den Logikfehlern, Logikaussetzer, wie auch immer. Ehrlich gesagt hat mich das nicht großartig berührt. Ich finde sie gut gespielt, gut vertont. Es ist natürlich auch ein bisschen irrsinnig, dass der Vater anscheinend Musik gemacht hat, die so ähnlich klingt wie die von Bear McCreary, dem Composer der Serie, und man eben auch eindeutig hört, das ist eben genau sein Stil.
Ja.
Das lässt sich, glaube ich, auch so, sagen wir mal, so serienintern, also innerhalb der eigenen Mythologie, die die Serie aufrechterhalten will, nicht rechtfertigen, aber gut, es ist es eben so.
Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie du den Song fandest, weil der war doch schon, ja, interessant. Es war nicht wirklich komplett, es war nicht wirklich nur Score, aber es war, also es war jetzt auch kein Gesang oder so, aber es war so eine Mischung aus, ich sag mal, Populärmusik und Score.
Ja, und ein Thema, das eben auch aufgegriffen wird, das später nochmal in der Folge. Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut gelöst, wie ich aber ehrlich gesagt den Musikeinsatz immer gut finde in Battlestar Galactica. Mhm. Ich habe ja bereits gesagt, ich bin ein großer Fan, einfach von dem Komponisten auch und was er hier macht. Und ich finde es spannend. Es muss nicht mal unbedingt meinen Geschmack treffen, aber es ist in Abgrenzung zu so vielen anderen Sci-Fi, oder muss doch nicht mal eine Genreserie sein, so vielen anderen Serien, wo Scores, einfach musikalische Begleitung, immer nur so super generisch ist und okay, spannend. Szene, gefühlige Szene. Entschuldigung, ich will nicht, also das war jetzt John Williams in Jurassic Park, aber sagen wir mal so, es geht alles immer in ungefähr gleiche Richtung und ich finde ehrlich gesagt cool, dass sie sagt, ich lege jetzt hier mal Musik ein, die mein Vater komponiert hat und es ist eben nicht so ein generisches Klaviergeklimper dann, sondern wirklich etwas, von dem man sagt, oh okay, da merkt man auch die Handschrift des Künstlers hinter, auch wenn es eben der ist, das Serienkomponisten meine geschenkt. Abgesehen davon, ich fand es eben wirklich gut geschrieben, gut gespielt. Ich finde, Katie Sackhoff ist einfach sowieso gesetzt für mich, einfach als einer der MVPs dieser Serie. Die hat einfach, die Frau kann das. Und allein so Kleinigkeit, dass sie eben nicht sagt, was du gerade eben erwähnt hast, oh, das ist das alte Lederjackett meines Vaters, das trug ich als Kind immer so gerne und es war mir immer zu groß.
Ja, ja.
Aber allein, dass das nicht gesagt wird, sondern sie sich einfach dieses Ding kommentarlos anzieht und einfach nicht darauf eingegangen wird, ist super. Man kann sich das erschließen. Das heißt, die Serie setzt auch so ein bisschen Anteilnahme und intellektuelles Mitarbeiten des Publikums voraus. Und das finde ich eben gut, dass nicht alles immer ausgesprochen werden muss. Gut, an anderen Stellen ist sie dann ein bisschen didaktisch oder ein bisschen manipulativ, wenn sie zum Beispiel sagt, ich muss doch etwas besorgen und Hilo, was? Und sie, das wirst du schon sehen. Und ich bedenke,
aber sorry, entschuldige bitte, aber da dachte ich mir auch so, du rennst hier die ganze Zeit mit einem goldenen Pfeil rum, den du mitschleppst, da hätte ich doch schon dreimal gefragt, warum schleppst du diesen Pfeil mit rum? Und wenn sie dann
sie muss die Autoschlüssel besorgen. Den Pfeil hat sie ja bei sich, sie muss die Autoschlüssel besorgen.
Naja gut, aber ich dachte, ich muss was besorgen, also es ist überhaupt alles, also er hinterfragt mir viel zu wenig, aber vielleicht ist das die Militärhierarchie, ich weiß es nicht.
Vielleicht.
Man stellt seine Vorgesetzten nicht in Frage.
Ja, vielleicht. Ich finde es interessant zu hören, auch von Hilo, dass ihm offenbar Boomer erzählt hat, ich glaube, die Szene gab es nicht und wenn es sie gab, dann wurde sie gekürzt, aber Hilo erwähnt ja auch, dass Caprica Boomer ihm erzählt habe, dass sie Zylonen habt, die menschlichen Leichen verbrennen und deswegen ist alles so leer. Weil es gibt dann wohl irgendwo riesige Verbrennungsanlagen, weil sonst müssten ja tatsächlich überall Tote rumliegen. Das stimmt ja schon.
Ja,
ne?
Ganz ehrlich, ich hab kurz gedacht, ich habe es vielleicht überhört oder übersehen. Das passiert mir ja. Ich blinzel einmal und zack ist die Szene vorbei und ich habe sie nicht mitgekriegt, weißt du, so. Ich erinnere mich da auch nicht dran.
Nein, ich glaube, die gab es einfach nicht. Ist auch gut. Ich meine, sonst wäre es eben auch wiederum einfach doppelt gemoppelt und wir würden vielleicht da sitzen und uns jetzt irgendwie darüber beschweren, dass wir das alles doch schon längst wissen. Und so wissen wir es eben nicht. Nein, erfahren es jetzt zum ersten Mal. Aber es ist natürlich, ich meine, es ist eben auch convenient für die Serienmacher jetzt zu sagen, okay, wir müssen nicht jede Woche 100 oder 1000 Statisten engagieren, die überall in der Gegend rumliegen und hier Tote spielen oder überall Dummies verteilen, sondern können einfach sagen, ach so, alles hier leichenfrei, weil die Zylone haben die alle verbrannt.
Also mir ist schon klar, dass das auch für die Erklärung innerhalb der Serie natürlich wichtig ist, dass man diese Info hat. Ich frage mich aber tatsächlich, warum? Weil das ist ja wirklich mehr Arbeit. Die Zylonen müssen ja dann auch tatsächlich in die Wohnung theoretisch reingehen und da die Leichen auch rausholen und so, weil die Wohnungen dann ja auch leer sind. Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, dass die Leichen auf den Straßen entsorgt werden, sondern es wird ja quasi alles quasi einmal leergeräumt. Und das macht man ja eigentlich nur, wenn man mit den Strukturen vielleicht hinterher noch was vorhat. Ja. Da frage ich mich also, warum möchten die dann da jetzt alle einziehen oder was? Also das muss ja auch einen Sinn ergeben. Und ich glaube, also das hat halt einfach keinen Sinn, diese Mehrarbeit. Und das ist halt einfach nur, damit wir dann jetzt als Zuschauer wissen, okay, deshalb liegen da keine Leichen rum. Aber also inhaltlicher gibt es überhaupt keinen Sinn.
Vielleicht habt ihr diese Aufräumserie von Marie Kondo bei Netflix gesehen und gedacht,
das ist... Even Sparks Jory. Ja, genau. Okay. Ach ja. Naja, aber was ich noch ganz, ganz gut fand, war, dass in der einen Auseinander, also im Dialog mit Hilo, sagt ja dann Starbuck auch irgendwie, the Silence have a way to make us all look like idiots.
Ja.
Also die Zylonen schaffen es, uns alle wie Idioten aussehen zu lassen.
Ja.
Und ich dachte so, steile These, vielleicht lassen sie uns nicht wie Idioten aussehen, vielleicht sind wir alle Idioten.
Mhm.
Also ich meine, wäre das nicht irgendwie krass, wenn das Ende der Serie wäre, dass wir erfahren, dass die Zylonen einfach recht hatten mit allem? Also momentan sind die Zylonen ja die Gegner.
Ja.
Und deren Pläne sind die bösen Pläne und sie wollen die Menschen ersetzen, weil die Menschen so viel schlechter sind und sie sind die so viel besseren quasi Kinder Gottes und was nicht alles.
Ja.
Aber, und wir denken alle so, böse Pläne und das sind die Bösen und so. Aber stell dir vor, am Ende stellt sich raus, nee, sie haben total recht. Die Menschen haben einfach versagt und deswegen gehören sie auch jetzt einfach ausgerottet, damit neue eine Chance kriegen. Wie das in der Evolution auch ist.
Ja.
Also der Stärkere setzt sich durch. Also das wäre ja natürlich, das wäre ein krasses Ende, fände ich.
Es ist sehr zylonfreundlich, diese Episode. Das wird eben später auch nochmal klar. Und wir können auch gerne zu dem Handlungsstrang kommen, als eben da Gaius Baltar auch mit Hetzix auf Kobol rumsitzt und wir eben da die ganzen Schädel dort sehen. Und Hetzix sagt, guck mal, deine freundliche Menschheit, das haben die früher gemacht hier.
Wer weiß, ob das nicht auch manipulativ ist irgendwie. Das ist wahrscheinlich auch alles, vielleicht stimmt das auch alles gar nicht. Das ist ja, Hetzix darfst du ja nicht von hier bis da noch trauen. Aber es ist natürlich eine gute Erklärung.
Ja, ich würde sicher Frage stellen, weil ich denke, obwohl eben Baltar ein Mann der Wissenschaft ist und Atheist offensichtlich, kann ich mir schon vorstellen, dass er als Intellektueller sich ein bisschen mit der menschlichen Glaubensgeschichte auseinandergesetzt hat innerhalb dieses Serienkosmos und dann eben doch wahrscheinlich weiß, irgendwo insgeheim oder mal wo gelesen hat, dass hier Menschen umgebracht wurden. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel sagen oder irgendwas Falsches sagen, weil ich glaube, innerhalb dieser Folge wird nicht mehr dazu gesagt, außer eben das, was Hetzig sagt. Und du hast natürlich vollkommen recht, das kann einfach komplett Fake News sein, was sie hier verbreitet.
Ja, also ich meine, es passiert ja dann jetzt, wir können ja dann kurz jetzt gleich auch in den anderen Handlungsstrang reinspringen.
Hm.
Lass uns Starbuck und Hilo noch beenden, indem wir dann ja das Ende noch präsentiert bekommen. Sie findet den Autoschlüssel in der Jacke ihres Vaters und dann sagt sie, irgendwie, keine Ahnung, willst du irgendwie einen tollen Ride oder so? Und ich habe dann halt gedacht, okay, erst habe ich gedacht, wir werden Motorräder sehen.
Aha.
Und dann habe ich gedacht, vielleicht aber auch so, als man gesehen hat, da ist irgendwie was unter einer Plane, dann dachte ich, vielleicht ist es ja auch einfach so ein ganz geiler 16-Jahre Cadillac oder so.
Ja.
Das war ja auch so ein hellblauer Cadillac oder so, wenn die damit durch die Gegend fahren würdest, wäre schon geil. Und dann war es aber so eigentlich ein Militärfahrzeug, aussortiertes. Ein aussortiertes Militärfahrzeug irgendwie. Also so eine Mischung aus Kastenwagen und, oder wie sagt man, Lastwagen. Und
es ist ein Humvee. Mir fällt dafür auch keine deutsche Entsprechung ein. Ja.
Okay, gut. Ja, und ich meine, das ist ja auch so ein Ding, damit kannst du durch Mauern fahren, oder? Also, wie praktisch, dass wir genau so ein Auto haben in dieser Situation.
Ja, hier am Berliner Stadtrand, wo ich wurde, fahren das auch manche Proleten einfach hier durch die Gegend. Solche Autos so oder so ähnlich. Ich habe mich sehr daran erinnert. Ich fand es auch ein bisschen ernüchternd. Ich glaube, damals nicht so, als ich die Folge zum ersten Mal sah, aber jetzt beim Wiedersehen, dass sie eben nicht versucht haben, ein bisschen futuristisches Design entweder zu machen oder zu sagen, wir nehmen eben so einen richtigen Klassiker und hier ist mein alter Chevy oder so. Und ich Bisschen enttäuscht. Andererseits, ich verstehe, dass irgendwie die Produktionsbedingungen und wir müssen eben auch immer noch ganz ehrlich sagen, die Budgets sind nicht so megalomanisch wie in zeitgenössischen Apple oder Prime oder Netflix-Produktion und die konnten eben, mussten sich wahrscheinlich eben auch dafür entscheiden, investieren wir jetzt $50,000 in ganz tolles Fahrzeug, was uns hier das Produktionsdesign-Team baut, oder nehmen wir einfach das, was es da gibt schon und weiß ich nicht, zahlen den Schauspielern mehr.
Machen ein bisschen Farbe dran.
No. Oder genau, lassen doch mal irgendwie, bauen den Zylonangriff an Bord der Galactica am Ende der Folge noch ein bisschen aus mit visuellen Effekten. I don't know. Ich verstehe, dass sie sich hierfür entschieden haben, aus einer reinen, aus einem ganz pragmatischen, logistischen Gesichtspunkt.
Ja, ja, ja.
Aber ich dachte auch, ja, oh wow, also dafür, dass es quasi angeteasert wird, schon relativ zu Beginn mit, ich muss doch was besorgen, gleich zeige ich es dir. Mhm. Und dann am Ende so dieses, ja, 0815 Militärfahrzeug da steht, dachte ich mir, okay. Andererseits ist es, glaube ich, auch genau das Auto, was Starbuck fahren würde, ehrlich gesagt, gerne.
Ich habe noch überlegt, also wir gucken dem Auto ja noch hinterher und sehen, dass es ja auch so eine Ladefläche hat. Hm. Da dachte ich so, ach, wie praktisch ist wahrscheinlich auch, wenn du so als bildender Künstler und so unterwegs bist, da kannst du dann deine Leinwände und sowas draufhauen und so oder deine Musikinstrumente, wenn du als Musiker unterwegs bist. Also es macht da auch inhaltlich irgendwie Sinn, dieses Fahrzeug.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ernst es Starbuck mit der Künstlerkarriere war. Ich verrate, glaube ich, auch nicht so viel, wenn ich sage, das wird nicht nochmal groß aufgegriffen im Laufe der späteren Serie. Okay. Ich glaube, das kann ich echt verraten. Mhm. Und gemäß der Showbible war sie ja eigentlich Profisportlerin oder angehende Profisportlerin. Wir haben da kurz drüber geredet. Okay. Es gibt ja so ein Basketball-ähnliches Spiel, Pyramid im Battlestar Galactica Kosmos. Und sie hatte ja dann eine Verletzung und hat sich dann für eine Militärkarriere entschieden. Das allerdings, glaube ich, wird auch in der Serie selber nie erwähnt. Das steht aber eben in der Showbible von Ron Moore drin. Also, sagen wir mal so, alles kann man ja da nicht machen. Deswegen frage ich mich eben schon, wie ernst war es denn wirklich damit oder war es eher so ein jugendliches Hirngespinst, so von wegen,
ja,
na, mal
oder
gucken,
halt einfach,
wie das
einfach
klappt.
Einfach ein Gegenkonzept, dass uns einfach eine ganz, ganz komplett andere Facette des Charakters hier gezeigt wird.
Ja.
Ich glaube, darum ging es in erster Linie.
Wir wissen ja auch genau, du hast es ja auch richtig gedeutet, sie hat keine einfache Kindheit gehabt, die Eltern sind, soweit ich weiß, getrennt. Sie erwähnt, glaube ich, zumindest in der vorherigen Folge mal, dass sie ihre Mutter, dass mit der nicht gut Kirschen essen war und sie eigentlich keinen Kontakt mehr hatte zuletzt. Vielleicht wollte sie auch einfach nur rebellieren und deswegen die Wände vollschmieren. Ich spiele kurz so runter, als bedeutet sie mir nicht. Bedeutete sie mir nichts, aber das stimmt ja jetzt mitnichten. Ich bin ein großer Kunstfreund.
Ich glaube, es ist für sie mehr, also ich kann nichts zu ihrer künstlerischen Expertise sagen, wie gut oder schlecht das ist. Ich glaube, es ist für sie in erster Linie ein Coping-Mechanism, also wirklich was, womit sie schwierige Dinge verarbeitet und das hat sie halt jetzt erstmal auf der Battlestar nicht. Also soweit, glaube ich, können wir erstmal festhalten.
Ja.
Und und also das ist quasi die Szene auf Caprica.
Es sind zwei Szenen, Sequenzen, ja.
Genau, also die Handlung auf Caprica. Und du bist schon direkt nach Kobol gesprungen, als wir kurz über Balta gesprochen haben. Dann lass uns da doch jetzt einfach hingehen, oder?
Ja, ich versuche das mal hier so zusammen zu klamüsern aus dem englischsprachigen Wikipedia-Eintrag und meine eigenen Ergänzungen hier noch hinzuzufügen.
Aber jagst doch einfach, ist doch Englisch, oder jagst doch kurz durch Dippel durch.
Nein, mach ich nicht. Ich versuche das jetzt zu übersetzen.
Okay.
Bisschen Herausforderung muss ja sein. Also auf Kobol kehren auf jeden Fall Tyrell und Kelly zurück zu den Überlebenden des Erkundungsteams mit dem Medizinkit, das sie eben aus dem Raptor geholt haben, um den verwundeten Socinus, so heißt ihr Kollege, zu retten, nur um dann zu erfahren, dass sein Tod unausweichlich ist. Widerwillig verabreicht ihm dann eben Tyrell dieses Mittel quasi als Akt der Euthanasie, wie nennt man sowas, ne? Sterbehilfe, um sein Leiden zu verkürzen, genau. Und zudem sehen wir eben noch, wie bereits angesprochen, Balta und Hetzix vor im Dialog über die Menschenopfer auf Kobol und erschütternderweise eine Vision von Gaius Balta, in der Commander Adama sein Kind, seinen Nachwuchs, seinen Erstgeborenen ersäuft. das war jetzt ein bisschen haarig, aber vielleicht fangen wir einfach chronologisch korrekt an, nämlich mit der Vision von Balta. Da erscheint nämlich eben der Commander und sagt, hier ist das The Shape of Things to Come, also das Bildnis der Dinge, die da kommen. Und dann sagt eben Balta, ja, glaube ich, ja, wenn sie so fragen, ja, ja. Und dann nimmt eben hier der herbeivisionierte Commander Adama das Kind, trägt es zu so einem Strom und hält es unter Wasser. Und wir müssen davon ausgehen, dass er das Kind umgebracht hat. Und Balta findet die Leiche nicht mehr und erwacht dann eben aus seinem Traum. So, wie hat dich das angefasst oder dachtest du, hä?
Ja, ich dachte mir so, hä? Also das Ding ist ja, ganz ehrlich, wenn ich Bolter wäre, wäre ich schon dreimal durchgedreht. Weil jetzt hat er auch noch Visionen in den Visionen. Also der kann ja gar nichts mehr, gar niemandem und nichts mehr vertrauen. Ich wüsste irgendwann auch gar nicht mehr, wenn ich er wäre, in welcher Realität ich mich jetzt befinde. Hm. Weil jetzt, also eine Vision in der Vision, das ist oh, schrecklich. Das, dafür, dass ich verwirrt war, war es doch sehr deutlich. Hm. Nämlich, Adama und die Battlestar Crew sind die Feinde von Bolter und Six.
Ja.
Und sie werden alles, was ihnen wichtig ist, vernichten und scheuen selbst nicht davor zurück, Babys zu ertränken. So. Also grausam, böse.
Ja.
Also, dass einfach nochmal ganz klar gemacht wird, das sind die Feinde TM.
Ja.
Und ich glaube, dafür war diese Vision da, um Bolter einfach da aufzuhetzen.
Klar.
So.
Richtig. Bolter ist massiv paranoid. ja. Wahrscheinlich zu Recht in seiner
Bei
Situation.
Bei so vielen Visionen in den Visionen verstehe ich das völlig.
Klar, ich meine, wer wäre nicht paranoid? Außer man ist ein kompletter Soziopath. Bolter ist verantwortlich für die Auslöschung fast der gesamten Menschheit.
Ja.
Und natürlich ist er massiv paranoid und dann ist natürlich da jemand wie Commander Adama eine bedrohliche Figur für ihn. Mhm. Ich finde die Sequenz gut, sage ich mal, was die Inszenierung betrifft, das Schauspiel betrifft. Ich glaube auch, sie ist wertvoll für die Figur von Gaius Bolter. Schade ist natürlich, dass wir von Beginn an wissen, dass es eine Vision ist und nicht das erstmal nehmen als mögliche Realität, weil wir ja wissen, Adama liegt im Koma an Bord der Galactica und er ist nicht auf Kobol und trägt dieses Kind davon. Von daher ist der Überraschungseffekt so ein bisschen weg und damit eben auch der Schockeffekt, weil so grausam das ist, ein Kind in diesem kleinen Fluss zu ertränken, wir wissen ja die ganze Zeit, das passiert nicht wirklich. Das ist einfach nur ein Abbild der Paranoia von Dr. Gaius Bolter, Zerstörer der Menschheit. So.
Ja, weil und das ist ja auch so, es ist ja jetzt eigentlich, also ich habe jetzt gesagt, es ist eine Vision der Vision, stimmt ja eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein Traum. Also ich würde sagen, das, was wir hier sehen, ist ein Traum.
Ja.
Die Frage ist, hat Six ihm diese Vision geschickt, Fragezeichen?
Stimmt, und ja, Traum. Richtig.
Ja, also theoretisch würde man sicher denken, dass das von Six kommt, weil sie irgendwie Bolter dazu bringen möchte, dass er irgendwie, aber das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das, was wir sehen, ist ein Traum. Und dann, aber was dann so verwirrend ist, dass er dann zurück, also als er dann wieder zurück ist in der realen Realität, da ist dann plötzlich Six und die ist ja auch eigentlich nicht echt. Also das ist das, was so verwirrt, da überlappen so viele Ebenen. Und als er ja dann Six sagt, was er geträumt hat, dann sagt sie nicht, ach, das war nur ein Traum oder so, sondern sie hat irgendwie auch eine ganz komische Reaktion. Und also ich hätte mir von Six erwartet, dass sie das irgendwie mehr für sich ausnutzt. Und das macht sie nicht. Das fand ich ein bisschen überraschend.
Ja, wir haben ja die Frage immer noch nicht eindeutig geklärt. Ist Six eben einfach eine Kopfgeburt von Bolter oder haben ihn quasi die Zylonen da im übertragenen Sinne eingepflanzt, sie da eingepflanzt? Aber es heißt ja auch eindeutig, dass sie offenbar so oder so keinen Zugriff hat auf seine Traumwelten, auf das, was ihnen im Traum erscheint und darüber keine Kontrolle hat. Und das widerspricht ja nichts von dem, was wir bisher in der Serie gesehen haben. Also seine Träume, die gehören ja ihm weiterhin. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also er träumt das einfach, weil er authentisch einfach jetzt Angst davor hat, dass ihm Menschen zu nahe kommen könnten, dass ihm Leute bedrohlich werden könnten, wie eben Commander Adama, und dass er eben auch wirklich auf der Seite mittlerweile ist von Six und dem Rest der Zylonen, was so die Glaubensrichtung betrifft, die religiöse Ausrichtung, weil er hat ja das Kind gesehen und er glaubt ja offenbar mittlerweile. Und ich glaube auch dieser Kuss, den wir hier sehen, zum Ende des Staffelendes von Season 1, besiegelt das ja auch so ein bisschen, dieses okay, ich habe akzeptiert, das ist jetzt hier mein Kind und es gibt nur einen Gott und ich bin irgendwie der neue Vater der Menschheit oder was auch immer das bedeuten mag, was ich da gesehen habe. Und deswegen, ja. Paranoia-Traum. hätte man härter dann, machen können, war wohl auch mal härter inszeniert. Das Studio hatte auch, also Ron Moore erzählt in seinem Podcast-Kommentar, diese waren extrem im Clinch über diese Tötungsszene des Kindes und die haben sie extrem verkürzt. Er meinte, sie hatten diesen Dummy gebaut, da kamen dann noch Blubberbläschen aus dem Wasser und er drückt das Kind dann so 20 Sekunden runter und es gibt ein riesiges Geschrei und jetzt im finalen Schnitt ist es drei Sekunden lang. Ja.
Genau, es war halt auch super, es war ziemlich ich sag mal harmlos insofern, weil erstens hast du nur ein weißes Bündel gesehen, zweitens du hast auch keine Geräusche gehabt, also wenn er jetzt ein Kind geschrien hätte, das wäre viel, viel schlimmer gewesen.
Ja.
Und dann, dann war da auch keine Leiche, die auf dem Wasser geschwommen ist, zum Beispiel nachdem das Kind hier unter das Wasser gedrückt wurde, sondern dann war es einfach weg.
Ja.
Ja? Also es ist sehr, sehr, sehr entschärft worden.
Es ist aber auch sehr traumähnlich, ne? Weil Träume sind ja auch oft, die haben ja diese irrationalen Momente, einerseits sind sie sehr, fühlen sich sehr wahrhaftig an oder sind sogar sehr oft sehr nah an dem von uns gelebten Leben, fühlen sich sehr echt an, aber enthalten dann so Momente, die komplett widersinnig sind. Und ich finde ehrlich gesagt,
ja,
das ist ein ganz gutes...
Ja, oder dass du im Traum springst von dem einen Szenario ins andere Szenario, ja, und so weiter. Ja, ja.
Ich finde das so ein klassisches Albtraumbild tatsächlich. Ja, da ist dieses Kind und du könntest ja vielleicht das Kind noch retten oder zumindest den Leichnam bergen, aber der Leichnam ist plötzlich auch weg. Ja. Und das ist so für mich ehrlich gesagt eine ganz gute Repräsentanz von dem, was ein Traum sein kann. Also viel besser, als das wir jetzt in Inception
sehen.
Genau,
aber überhaupt
so.
Ist das Thema Albtraum oder Horror oder so, ist ja ein Thema, das sich hier durch die ganze Folge zieht. Du hast es hier in dieser kleinen Szene mit Bolter und Six und dem Kind und Adama und so weiter. Aber du hast es ja dann natürlich auch mit der Ceylon-Storyline, die ja ganz deutlich eben auf solche Horrorelemente setzt, wie Schreckmomente und sowas. Also das ist ja, oder auch eben dieses, oh mein Gott, im Dunkeln und so. Also und gejagt werden und solche Sachen. Also das sind ja ganz klassische Albtraum-Tropes auch. Deswegen, also sehr interessant. Ja, und wie gesagt, Six lässt ja dann fallen, dass die Menschheit einfach verdorben und verrottet ist und Menschenopfer macht und so weiter. Also gut, okay. Was noch passiert, also das ist eigentlich das, was um Bolter und Six jetzt rum passiert.
Richtig,
da passiert dann auch nicht mehr viel. Und dann haben wir aber natürlich auf Kobol noch die Storyline mit den Soldaten, die natürlich abgestürzt sind, wo ja jetzt auch eben die eine Truppe sich abgesplittet hat, um den Medizinkoffer, wollte ich gerade sagen, wie heißt
ja,
denn?
Also
den Erste-Hilfe-Koffer zu holen, genau. Und dabei ist ja der eine Kollege draufgegangen in der letzten Folge.
Tarn,
und,
genau.
Genau, danke. Ich bin auch mal so namenlos.
Nein, den muss man sich auch nicht merken, der ist jetzt tot.
Ne? Ja. Und jetzt kommen sie zurück mit dem Koffer und stellen fest, dass es umsonst war, weil sie denjenigen, der eben die Medizin gebraucht hat, hätte jetzt so weit sich die Situation mit ihm verschlechtert hat, dass er nicht mehr zu retten ist.
Ja.
Und deswegen entscheiden sie halt barmherzig in Anführungszeichen beziehungsweise Fragezeichen auch, ihn eben eine Überdosis an Schmerzmedikamenten zu geben, dass er eben quasi erlöst wird von seinem Leid und sie schläfert ihn quasi ein, um so jetzt mal böse zu sagen. Und du hast gesagt, Euthanasie, ein Thema, fand ich auch sehr spannend hier. Hätte man vielleicht auch mal eine ganze Folge drum machen können, also nur so ein kleiner Moment jetzt hier.
Wenn man noch die krebskranke Roslyn, also vielleicht kommt da ja noch was.
Na klar,
ich verrate jetzt
ja.
nichts, aber.
Ja, stimmt schon. Ja, und man versteht Tyrols Reaktion, der halt einfach so wahnsinnig frustriert ist und wütend, weil ich glaube, er hat sich halt gehofft, dass mit dem Erste-Hilfe-Koffer halt jetzt zumindest ein Leben gerettet werden kann, dann wäre es zwar super traurig gewesen, dass der Kollege in der letzten Folge gestorben ist, aber es hätte doch irgendwie Sinn ergeben. Also quasi, es wäre sein großes Opfer gewesen, um seinen Kameraden zu retten. Und jetzt kommt er zurück und sie stellen halt fest, nein, der stirbt halt einfach auch. Und damit wird diese Sinnlosigkeit und dieses einfach umsonst, warum? Es ist einfach, ja, es ergibt alles keinen Sinn. Das wird dadurch, glaube ich, so ein bisschen auch transportiert.
Ja. Ich finde es durchaus mutig, das Thema aufzugreifen, wenn, ja, wie du schon richtig sagst, es auch nicht wirklich ausverhandelt wird. Ich glaube, das hätte man noch mal ein bisschen mehr vertiefen können. Allerdings jetzt so im Kontext der Episode, in der einfach sehr, sehr viel wiederum passiert, blieb wahrscheinlich einfach nicht die Zeit. Von daher, ich finde im Rahmen dessen, in dem es thematisiert wird, komplett okay und angemessen, dass wir jetzt wieder einen weiteren, sag ich mal, sinnlosen, Anführungszeichen, Tod sehen nach der letzten Folge, in der eben auch Tarn schon von den Ceylonen erschossen wurde bei dieser Mission, wo sie eben genau versuchen, dieses Medkit da zu besorgen. Ja, und Tyrell schon wieder da sitzen muss und den Tod eines Kollegen beklagen muss, ist so, ja, ich möchte nicht sagen, es fühlt sich redundant an, aber es ist vielleicht dieses ganze Krieg ist sinnlos Ding, dem wir alle zustimmen würden in den allermeisten Fällen, unterstreicht es ein bisschen zu dick für meinen Geschmack. Also es ist ein bisschen, ich denke, der Punkt ist gemacht, wollte ich damit eigentlich nur sagen.
Ja, ich fand, was ich halt ganz gut finde, ist, dass es hier auch nicht weiter angesprochen wird, also diese Euthanasie-Entscheidung, dass es offensichtlich eine Wirklichkeit ist und eine Selbstverständlichkeit, mit der Soldaten leben. Also es ist klar, dass kann ich das Leiden verkürzen, wenn ich weiß, der ist nicht mehr zu retten, dann mache ich das.
Ja.
Das ist überhaupt gar keine Frage, es ist eine Selbstverständlichkeit. Ich habe ehrlich gesagt, als Tyrol sich dann aufgeregt hat und meinte, und dafür haben wir das quasi gemacht, ganz ehrlich, dann erschieß ihn doch. Also warum muss ich jetzt hier noch ein anderes Leben dafür opfern? Es ist doch leichter, ihn zu erschießen. Was muss ich denn jetzt, weißt du? Also es gibt einfachere Lösungen, als quasi ein anderes Leben dafür zu opfern, diesen Medizinkasten zu holen und dann hinterher nur damit dann das gleiche Medikament gespritzt werden kann irgendwie, also ja. Naja, aber
ich weiß nicht, ob das jetzt der Ablauf der Dinge
aber
war.
Aber was ich meinte, ist eigentlich, ist es eine Realität, mit der sie leben. Und da ist mir zum Beispiel auch eingefallen, also es gibt ja manchmal so Jobs, wo klar ist, dass du dann einfach dich selber umbringst, wenn es nicht anders geht.
Ja.
Und mir ist dabei jetzt eingefallen, aber auch nur, weil ich es halt gerade noch mal gehört habe. Ich habe gerade noch mal Project Hail Mary gehört von Andy Weir. Mhm. Und danach habe ich dann auch noch mal The Martian einfach hinten dran, so als Einschlaf-Hörbuch. Und da gibt es ja auch die Szene, wo eben darüber gesprochen wird, dass intern in der Crew ein Pakt abgemacht wurde, dass die Jüngste in der Crew diejenige ist, die überlebt und alle anderen nehmen Gift.
Ja.
Also das heißt, wenn dann klar ist, dass die Situation nicht zu retten ist, ist die Frage einfach nur noch, wer die Ressourcen bekommt und dass man die Ressourcen nicht auf 4 oder 5 Köpfe aufteilt, sondern dass entschieden wird innerhalb der Crew, es gibt eine Person, die kriegt alle Ressourcen und alle anderen bringen sich freiwillig um.
Ja.
Das heißt, die haben da alle ihre Giftpille oder was auch immer. Und das war ein Szenario in diesem Buch halt. Natürlich, ob das jetzt auch in der Realität so ist, ich weiß es nicht. Es würde mich aber nicht wundern. Und und das ist mir dabei eingefallen, dass es vielleicht eine Realität ist, mit der Soldaten einfach auch leben. Dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wenn es nicht anders geht, dann nimmt man sich das Leben oder erlöst den Kameraden, weißt du, so halt. Also das ist gar keine Grunddiskussion wert, sondern das ist einfach eine Tatsache. Und deswegen fand ich es ganz gut, dass das hier nicht weiter diskutiert wurde, weil es einfach allen so klar ist.
Für mich ist es auch mal der spannendste Nischen, ehrlich gesagt, so Erfahrungsberichte, die man nur selten hört, weil meiste Leute dann noch irgendwelche NDAs unterschreiben oder sich zu irgendwelchen geheimdienstlichen Aktivitäten nicht äußern können. Aber wenn man so Menschen reden hört über ihre Vergangenheit, die so aus extremen Berufen, möchte ich mal sagen, kommen, wie zum Beispiel Spionage oder eben Astronauten oder was weiß ich, Tiefseetaucher, Spezialeinsatzkommandos, Militärs oder so, mit welchen unmöglichen Szenarien, die sich auch in ihrer Ausbildung auseinandersetzen müssen, wie die psychologisch gedrillt werden, weil natürlich, du kannst komplett davon ausgehen, dass jetzt ja auch die Battlestar Galactica Crew, aber ich glaube, jede auch Raumfahrer Crew gebrieft wird und psychologisch geschult wird, genau für solche Situationen, die sagen, okay, ich weiß, ihr wollt nicht drüber reden, aber wir müssen jetzt natürlich reden, was passiert, wenn? Ihr wisst ganz genau, nur einer von euch vieren oder fünfen kann überleben und das ist hier eben auch so ein Fall und ehrlich gesagt ganz gut und plastisch sehr greifbar vermittelt. Im größeren Zusammenhang muss man natürlich sagen, die Folge ist ja auch extrem gut dafür, um aus Kobol den absolut schlimmsten Planeten zu machen ever. Nachdem er uns eben quasi so, als er entdeckt wird, am Ende der ersten Staffel so als etwas absolut Großartiges präsentiert wird. Die Wiege der Menschheit und Friede, Freude, Eierkuchen aller Orten. Und jetzt sehen wir eben hier Menschenopfer. Also das hat ja auch wiederum hier so biblische Bezüge. Ne? Das Massaker hier an den Babys von König Herodes in... Ich glaube, es war Matthäus-Evangelium.
Ja.
Also, und du hast ja, sag mal...
Aber Bolter sagt ja auch, ich dachte, das wäre der Planet, wo Götter und Menschen in Frieden zusammenleben.
Ja,
und dann sagt ja auch Six... Vielleicht für einen kurzen Moment.
Ja, genau. Man hat immer diese idealisierten Bilder. Das behält man gerne und dann muss man sich oft daran zurückerinnern. Ja, vielleicht war es gar nicht so. Und dann plötzlich kommt diese archaischen, brutalen Szenarien dann vor sich. Und wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Aber genau, Kobol wird nicht der Planet gewesen sein, auf dem nur Milch und Honig flossen. Und das macht eben auch diese Episode ganz klar. Hier wird gestorben. Hier sehen wir Relikte einer brutalen, menschenfeindlichen Vergangenheit, vielleicht fand den Genozid statt, von dem wir einfach nichts wissen, weil man einfach sich jahrelang, jahrhundertelang daran festgehalten hat, was in diesen heiligen Schriften steht und ja.
Übrigens, hier möchte ich noch mal kurz reinschmeißen, das habe ich vorhin vergessen, als das Kind da ertränkt wird und so, ich fand auch ganz interessant, so diese ganze Symbolik, also Wassersymbolik natürlich, klar, das haben wir ja öfter in der ganzen, das zieht sich, also hat sich bisher durch die Staffel gezogen, Wasser als Symbolik für alle möglichen Dinge, also das kurz noch mal so als Stichwort vielleicht reingeschmissen und dann natürlich, klar, wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, wenn wir jetzt von christlicher Mythologie ausgehen, dann haben wir ja darüber gesprochen, dass Adama oder wer auch immer dann wahlweise, je nachdem an der Position, ja doch als derjenige gesehen wird, der halt sein Volk also ins gelobte Land führt, also von wegen Moses, der ja dann das Rote Meer teilt und so. Und deswegen fand ich ganz interessant, weil Moses ist ja, das Bekannteste, dass Moses ja im Weidenkörbchen auf dem Wasser, auf dem Fluss angespült worden ist. Deswegen fand ich auch ganz interessant, dass hier das Kind ertränkt wird. Also das war so irgendwie, ich weiß nicht, es sind vielleicht auch Sachen, die gar keine Rolle spielen. Es waren aber Dinge, die mir so eingefallen sind, als ich dieses ganze Szenario gesehen habe.
Definitiv. Das schwingt da alles mit und das Schöne ist, wir haben das eben auch so drin in uns, egal ob man jetzt, glaube ich, im Abendland, egal ob man jetzt christlich geprägt ist, christlich aufgewachsen ist oder nicht, aber wir sind einfach kulturell so geprägt, dass wir natürlich schon so eine vage Ahnung von dem haben, was im Alten und Neuen Testament steht und all diese Bezüge auch herstellen können. Und ich musste auch ein, zwei Sachen jetzt nachgucken, wie zum Beispiel jetzt hier dieses Massaker der Unschuldigen da unter Herodes, das vermutlich so aus meinem historischen, geschichtlichen Blickpunkt nie passiert ist und einfach eine Erfindung war des Evangeliumsschreibers.
Ja.
Selbst wenn man da nicht den Finger drauflegen kann, das genau benennen kann, hat man doch irgendwie eine Ahnung, dass es einen religiösen, einen biblischen Bezug in unserem Fall hat. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz spannend hier. Wir haben jetzt kurz ein Zwiegespräch zwischen Tyrell und Kelly, sollten wir erwähnen. Auch das wiederum könnte man streng argumentieren, bringt uns nicht wirklich weiter, genau wie Starbuck hört Musik und redet über ihr altes Apartment und ihre Familie. Aber ich fand das ehrlich gesagt auch ganz hübsch, dass Tyrell und Kelly diesen Moment haben. Und die kommen sich dabei auch körperlich sehr, sehr nahe, habe ich mir gedacht.
Ja, ich weiß nicht, ich finde Kelly irgendwie so ein bisschen nervig. Die kann da nichts dafür, aber irgendwie.
Die hat aber ehrlich gesagt auch nicht viel zu tun. Die ist halt nur eine witzige Nebenrolle. Die ist doch nicht mal so im Maincast ist sie schon gar nicht. Aaron Douglas ist aber auch nicht drin. Aaron Douglas ist immer einer, der genannt wird nach dem Maincast. Und sie ist eine von den Schauspielerinnen, Nikki Klein heißt sie, die im Abspann so an achter Stelle dann genannt wird. Von daher, ich finde einfach ganz gut, dass sie mal so einen Showcase-Moment hatte, wo man auch immer gesagt hat, hier.
Und sie wirkte auch sympathisch in dem Gespräch mit Tyrell. Also das fand ich auch. Aber offensichtlich gibt es das Wort Motherfucker nicht im Battlestar Galactica, weil was hat sie gesagt?
Motherfucker
oder sowas, genau.
Es gibt überhaupt keinen Fuck im Battlestar Galactica.
Ja, aber das Pendant dazu natürlich, also Motherfucker.
Ja.
Ja, nee, aber ich fand ganz gut, dass die sich da, genau, es war eine nette Zwischenszene. Übrigens war das auch eine Szene, wo ich dann auch gedacht hatte, weil sie ja durch den Wald da so marschieren, dass eigentlich der Wald, also die perfekte Kulisse ist für alles, weil wir haben Wald auf Caprica, wir haben Wald auf Kobol, ich meine, wir wissen, dass es auch eine Geldentscheidung ist, weil, aber ist natürlich als Kulisse super, funktioniert für alle Planeten.
Es ist auch derselbe Wald, natürlich.
Natürlich.
Ja. Ich finde es ganz süß, ehrlich gesagt, wie Ronald D. Moore war jetzt nicht im Podcast-Kommentar zu dieser Folge, sondern ich glaube in Folge 13 der ersten Staffel, wo er sagte, ja, kaum zu glauben, das ist der gleiche Wald, aber wir leuchten das so unterschiedlich aus und dann wirkt sich so, und ich dachte,
also. Nicht wirklich, genau. Ich fand das auch gut. Also, wenigstens versucht das uns gut zu verkaufen, genau. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein riesen Handlungsstrang diesmal und den wir nicht auf der Caprica, auf der Galactica, Entschuldigung, verbringen. Und da passiert eben eine ganze Menge und mal gucken, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, das ist hier so, wird einem verkauft als der große Zweiteiler und es gibt kein To Be Continued am Ende dieser Folge. Mhm. Und dennoch muss man ja sagen, die sind jetzt, abgesehen davon, dass zwei Leute mehr tot sind, ziemlich genau noch immer dort, wo sie
also ich glaube,
zu Beginn von Episode 13 der ersten Staffel waren.
Ja, richtig. Ich glaube, wichtig war hier der Anschluss von wegen To Be Continued für die eigentliche Geschichte, die ja Hauptteil der Folge ist, nämlich diese ganze Zylonen-Invasion. Also das ist ja eigentlich das Wichtige. Wir haben uns ja jetzt erstmal mit den, ich sag mal in Anführungszeichen, unwichtigeren Handlungssträngen beschäftigt. Und genau.
Es ist eine Auflage auch des Networks, darüber äußert sich ja auch Moore regelmäßig, dass er im Grunde das gar nicht haben will, dieses To Be Continued, weil er davon ausgeht, dass die Geschichte Woche zu Woche zu Woche weitererzählt wird. Aber dass, ich glaube, von Network-Seiten da einfach Bedenken waren, dass wenn man die Staffel nach einer mehrmonatigen Pause beginnt und es kommt eben neues Publikum dazu und die eben nicht wissen, dass es episodenübergreifendes Erzählen ist, dass sie dann denken, was, das war's jetzt? Wird nicht fortgesetzt? Und natürlich immer ausgehend vom dümmstmöglichen Publikum. Und er ehrlich gesagt, er will das gar nicht haben. Aber gut, jetzt ist es eben da. Genauso wie einige Harmlosigkeiten. Er hat gesagt, er muss in dieser Episode, jetzt kommt so mein Trivia-Part, ein bisschen entschärfen hier und da, weil einfach das Network auch gesagt hat, zu düster, ein bisschen weniger hiervon, vor allem eben ein bisschen weniger Kindermord. Und daher rühren eben auch ein paar, sagt er mal, leichtere Szenen, vor allem die zwischen Billy und Duala, also Billy und Dee.
Ja, das war auch so. Ich so, hä? Also ich meine, sie haben es zumindest genommen, um es zu um die Folge zu framen. Das fand ich dann wieder ganz nett. Da hat es quasi die zwei am Anfang und die zwei am Ende sozusagen.
Ja. Also Moore äußert sich diesbezüglich kritisch, weil er sagt, er ist sehr happy mit der Folge. Er sagt auch gerade heraus, immer wenn er unglücklich ist mit der Folge, aber mit dieser Folge ist er im Grunde happy. Aber er sagt, so sehr er die Szenen mag zwischen Billy und Duala, sind die dann doch eben so ein bisschen einfach aus dem Zusammenhang gefallen, weil sie so wirken, als sei eigentlich im Grunde alles in Ordnung. Ja. Und an Bord der Galactica, weil da gibt es diesen kleinen Flirt und hab dich lange nicht gesehen und so. Und denke mir, es passieren gerade andere Dinge, die eine gewisse Dringlichkeit haben. Eigentlich haben wir dafür keine Zeit, aber er sagt, es war tatsächlich einfach eine Auflage und letztendlich ist er ganz happy drum, dass sie eben auch dieses Framing jetzt haben, genau zu Beginn und zum Ende mit den beiden. Aber ja, es wirkt so ein bisschen rausgefallen aus dem ganzen Cast, der super düster ist. Ja,
ja, genau.
Ich habe auf fernsehserien.de eine kurze Zusammenfassung des Galactica-Handlungsstrangs entdeckt und ich lese den einfach mal vor, ohne Anspruch auf Richtigkeit. Die Zylonen haben es geschafft, sie sind in die Galactica eingedrungen. Leichen und Blut säumen ihren Weg durch das Schiff. Ihr Ziel, die Druckschotts an Bord zu öffnen, um die komplette Crew ins All zu befördern, wird ihnen diese tödliche Mission gelingen. Das kommt hier von, genau, Quelle Premiere, da debütierte nämlich diese Folge im Januar 2006 in Deutschland. So. Ja, das ist jetzt, ja, da fehlt ganz viel, darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber grundsätzlich so, wie findest du das gelöst, den ganzen Handlungsstrang mit der Invasion?
Ehrlich gesagt, fand ich, das war das Spannendste an der Folge. Ja. Also das war tatsächlich, dafür, dass es ein Handlungsstrang war, der eigentlich erst hinterher dazugekommen ist, dachte ich mir so, oh, das fand ich jetzt, dafür ist der super. Ich meine, er ist natürlich auch sehr simpel. Du hast ein Ziel, du hast also klassische Jagd, einen Gejagten, einen Jäger und musst halt versuchen zu überleben. Also ich meine, das ist natürlich runtergebrochen auf die einfachsten Mechanismen, aber es funktioniert für mich super. Mhm. Ja. Und dann hast du halt zwischendurch noch ein bisschen persönliches Drama und ist alles so dunkel und alle sind mit Blut vollgespritzt und keine Waffen sind da und so. Also wir machen es einfach noch ein bisschen komplizierter, aber das fand ich war spannend.
Ich fand es auch gut gelöst. Ich glaube auch hier wiederum teilweise ganz einfach aus pragmatischen Gründen entschieden, dafür eben nicht das große Action-Showcase daraus zu machen, weil sie wahrscheinlich nicht das Geld hatten oder die Kompetenz, um das Ganze hier mit Back-to-Back visuellen Effekten hier zu pflastern und dann einfach nur Geld hatten, Budget hatten für eine Minute zu lohnen Action. Aber ich finde ehrlich gesagt, dieses ganze, wie nennt man das, Gruselhaus, Haunted House, der Ron Moore, das im Podcast-Kommentar, ja. Also diese Atmosphäre, ehrlich gesagt, einen ganz, ganz guten Weg, den zu beschreiten, zu sagen, wir zeigen eben nicht, wie die reihenweise hier Leute ummähen und einfach irgendwie Leichen links und rechts. Also wir sehen die Leichen, wir sehen die Konsequenzen dessen, was die Zylonen angerichtet haben, aber wir sehen nicht, wie die ganzen Soldaten dort und Piloten umgebracht werden. Finde ich ehrlich gesagt eine sinnvolle Entscheidung, weil es eine Spannung aufrecht erhält und die immer so ein beständiges Vorwärtsmoment schafft und sich das so ein Ganze am Ende eben entlädt in einer kompetenten, möchte ich mal sagen, Action-Sequenz. Also.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja dann auch immer so dieser unbekannte Feind im Dunkeln. Ja. Also ich meine, du weißt zwar, dass es Zylonen sind und das wird ja, die werden auch zweimal oder so gezeigt, aber im Grunde die Tatsache, dass man sie halt auch nicht sieht, das ist halt das, was es noch viel gruseliger macht.
Nee, ist schon cool. Wir haben ein paar neue Figuren. Also wir haben tatsächlich auch einen Payoff für diesen Soldaten, der eingeführt wird in der letzten Folge, der eben mit Rosalyn betet. Rosalyn ist ja auch dabei in einer dieser überlebenden Trupps, die in einem der Flügel hier herumgeistern. Und der darf eben auch die Truppe rund um Rosalyn da anführen. Also so als militärische Spitze. Und der kriegt eben auch noch ein bisschen was zu tun. Das finde ich ganz sinnvoll. Und einen neuen Kollegen namens Jammer, den sie da entdecken, also der andere Erkundungstrupp.
Ja, wo ich wieder da stand wie immer und dachte, muss ich den kennen?
Nein.
Habe ich was verpasst?
Den kannst du kennen, weil er, ich glaube, hier nicht zum ersten Mal aufschlägt, aber den musst du zu diesem Zeitpunkt nicht kennen, nein. Aber die gehen ja auch viele flöten. Man muss ja auch sagen, man kann nicht immer nur reihenweise Leute sterben lassen, ohne nicht mal ab und zu sagen.
Ja.
Und übrigens, hier ist mal ein neuer Name und der ist auch noch da. Und ob die dann am Ende eine weitere Wichtigkeit haben für die Serie, das verrate ich jetzt hier nicht, aber du musst sie nicht kennen, nein. Also, aber ich verstehe, was das auslöst. Ich habe auch, trotzdem ich die Serie mal gesehen habe vor langer Zeit, immer noch diese Momente, wo ich denke, warte mal, kennen wir die schon? Können wir die? Ja, okay. Vor allem die Waffenmeisterin. Ich weiß, dass sie mich sehr irritiert hat in der ersten Staffel, weil ich da dachte auch, die hat eigentlich nur zwei Episoden, in denen sie eine Rolle spielt. Und ich dachte auch schon beim ersten Erscheinen so, sollten wir die kennen? Aber gut. Genau, Jammer. Billy darf eine Knarre abfeuern. Das gibt wiederum so leichte.
Hast du schon mal eine Waffe gehalten? Als ich 10 war, die Peltgun von meinem, was war das, Opa? Weiß ich gerade gar nicht mehr, wer das war. Ja.
Die heißt Pelletgun. Und ich war so irritiert. Ich habe das hier sogar notiert, weil ich habe den mit englischsprachigen Untertiteln geguckt und die Untertitel waren falsch. Und da stand, ich habe nur damals irgendwie bei meinem Opa oder so mit der Pelletgun, also mit der Pelzpistole geschossen. Und ich dachte, was?
Ich dachte, der meint sowas wie eine, heißt es Nerfgun?
Nein, es ist keine Nerfgun. Nein.
Ich dachte so, wo man so Pellets rausschießt, so
Nee, das sind
so,
aber keine
so eine Kinderpistole, dachte ich, meinte er. Ach so.
Ich weiß, dass Nerves sind, weil mein Sohn selber so einen im Zimmer hat. Die haben so Schaumstoffgeschosse.
Jetzt verstehe ich das auch.
Pellets sind einfach diese Plastikkügelchen. Das ist einfach ein Luftgewehr. Und das sollte Pellet Gun heißen. Und im Untertitel stand Pellet Gun.
Okay.
Und Pellet Gun hat mich komplett aus der Bahn geworfen, sodass ich tatsächlich die Episode kurz angehalten habe und dachte, was zum Teufel ist eine Pelzpistole? Okay. Aber okay.
Verstehe. Ah, okay, gut.
Nein, Billy kann nur mit einer Luftpistole, mit einem Luftgewehr schießen und hat keine Ahnung. Und das sorgt dann auch für einen lustigen Moment, in dem eben hier Duala dann den Sicherungsschalter betätigen darfst. So von wegen hier, damit du dir nicht in die Hose schießt und haha. Ich fand's
ja,
gut,
meine,
ehrlich
wie heißt das nochmal hier, meine Red Ryder BB Gun, weißt du, hier so apropos genau. Weihnachten und so. ja, aber dass er es nicht kann, ist einfach das, was wir gesagt bekommen. Sehen wir später ja auch, als dann, ich glaube, was Duala, die ja dann sagt, also wenn du, wenn dir deine Zukunft lieb ist, dann machen wir da jetzt lieber mal die Sicherung dran, wenn du das so im Hosenbund trägst.
Ja.
Und ich dachte so, okay.
Vielleicht möchte sie doch Babys von ihm.
Ja, ja, du. Oder vielleicht will er also ganz allgemein. Wenn du zeugungsfähig bleiben möchtest, machen wir die Sicherung mal rein.
Ich war gut. Ehrlich gesagt überrascht, vielleicht verwende ich jetzt auch zu viel oder wir zu viel Zeit auf diese Dynamik zwischen den beiden, aber mich hat das schon überrascht, weil ich so nicht wahrgenommen habe, dass die gar keine wirkliche Beziehung führen und sich auch nicht regelmäßig sehen, weil ich unterschätze
ja,
immer, wie anscheinend...
Ja, ich habe auch gedacht, die sind zusammen und haben, ja, ich dachte auch.
Ich bin, glaube ich, manchmal einfach gedanklich immer noch zu sehr bei Star Trek, dass ich denke, ja, die beamen sich dann einfach rüber und können sich regelmäßig sehen, aber die begegnen sich ja und sagen, ach, ich habe dich wochenlang nicht gesehen.
2 Wochen, hat er gesagt.
Aber das ist
aber
eine ganze Menge.
Aber da muss ich
Menge,
ja dazu sagen, ganz ehrlich, das ist ja fast schon Arbeit, sich 2 Wochen lang auf so einem kleinen Schiff nicht zu treffen.
Naja, er ist auf der Colonial One und sie ist auf der Galactica.
Ach, stimmt, die sind auch noch so, aber
ja, ja.
Ist er nicht manchmal auch drüben? Nein. Okay.
Also nur, wenn Rosalind zu Besuch kommt.
Dann nehme ich alles zurück. Ja, aber also ich dachte auch, dass sie sich öfter mal, oder dass sie zumindest miteinander kommunizieren. Also vielleicht jetzt nicht sehen, aber doch zumindest mal miteinander reden oder so telefonieren, whatever. Aber offensichtlich nicht. Das fand ich sehr überraschend.
Der Einstieg ist echt holprig. Genau, das fand ich überraschend, aber es widerspricht jetzt nicht so einer internen Logik, möchte ich mal sagen. Aber grundsätzlich so der ganze Einstieg auf der Galactica mit dem erstmal dieses Meet Cute Again zwischen Duala und oder die und Billy und ein bisschen Austausch und dann dieses ganze Hin und Her auf der Brücke mit hier, die Zylonen sind im Museumsflügel eingeschlagen und wer weiß, wo die überall sind. Aber gleichzeitig sieht man dann eben auch die Piloten im Flugdeck dann so feiern über ihre erfolgreiche Mission. Dann gehen die da runter und ach cool, jetzt haben wir uns aber hier einen Schnappes oder eine Zigarre ordentlich verdient. Und ich denke mir, hä, hat die keiner angefunkt? So von wegen, weil gleichzeitig haben wir parallel da Tai und diesen Corporal, der ihm da untersteht. Und die sagen alle, wir müssen was tun. Und ich glaube auch Gator sagt irgendwie, die Zylonen sind eingedrungen und sie sind jetzt überall. Und ich denke mir, das passt nicht so zusammen. Die Leichtigkeit auf der einen Seite und auf der Brücke dreht man gerade frei.
Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da irgendwie, also kommunikationstechnisch...
Es gibt Kommunikationsschwierigkeiten.
Also, hat das nicht so geklappt, aber auf der anderen Seite, es ist ja nicht so, also das ist ja das Problem mit Kommunikation, die halt quasi in die Wand eingelassen ist, weil da muss ja irgendjemand dann Telefon quasi, also die müssen in der Nähe von einem Telefon sein sozusagen. Die kannst du nicht einfach mal so anfunken, so wie das bei Star Trek irgendwie geht. Deswegen konnte ich das, also das habe ich verstanden. Es war halt super unglücklich und dann wie immer, Gott sei Dank, lief der Charakter, der uns nicht so wichtig war, gleich an erster Stelle, weil das war auch der dann direkt von den Zylonen aufgeschlitzt wurde.
Stimmt.
Ja.
Und es war erstaunlich blutig für eine relativ bisher harmlose Serie wie Battlestar Galactica. Ja, ja, man sieht
ja
mal so einen aufgeschlitzten
Brustkorb.
Aber
tatsächlich hat das für mich als Szene super funktioniert, eben lachen und scherzen und irgendwie dumme Sprüche machen und plötzlich Tür auf und da steht dann dieser Zylon und zck. Ja, so schnell kann es gehen. Und also sagen wir mal so, die haben ja dann alle Blutspritzer im Gesicht und auf der Uniform und so weiter, aber vor allen Dingen im Gesicht, es ist ein Look. Ja, also Adama Lee, der da auch mit dem Blutspritzer im Gesicht rumrennt und nicht mal irgendwie vielleicht mal mit der Hand irgendwie sich durchs Gesicht fährt oder so. Mhm. Also es war schon so ein bisschen so, okay, wir sehen hier gerade sehr nach Actionheld aus.
Es wirkt für mich authentischer als dieser Actionheld-Look in vielen anderen Streifen, in denen die dann oft dann so einen blutigen Streifen haben auf dem Nasenrücken, was so andeutet, so dass die Nase gebrochen ist, aber das sieht ja auch immer sehr sexy aus, ganz ehrlich, so ein bisschen markant, wohingegen eben einfach Lee die Suppe überall im Gesicht hat, also es sieht einfach nicht besonders schmeichelhaft aus, aber wahrscheinlich so, wie es so aussehen würde, wobei ich mich dann auch immer frage, warum die sich das nicht abwischen zwischendurch, mich würde das stören. Aber
ja, mich auch. Das Erste, was ich machen würde, wäre vielleicht so einfach mit der Handfläche einmal so durchs Gesicht, aber okay. Gut, aber er ist ja dann sozusagen, also er hat ja dann seinen Trupp und naja, dann haben wir halt die Klassiker, also die Trupps, die eben unterwegs sind mit ihren Waffen und dann erstmal Munition finden müssen, die funktioniert. Und da ja auch das Problem ist, dass nicht genug adäquate Munition da ist. Und auch dann die Szene, und Lee ist natürlich derjenige, der keine adäquate Munition hat, sondern alles an seinen Teamkollegen verteilt. Und dann gibt es auch die eine Szene, wo er weiß, dass er auf Zylon treffen wird, wo er quasi mental sich darauf vorbereitet, auf das Szenario, das kommt und sagt, schauen, schießen.
Ja.
Irgendwie so. Und das fand ich sehr spannend, weil das ist ja tatsächlich was so diese mentale, wie sagt man, so ein bisschen so, ach, wie heißt das denn, wenn du... Also wenn du Szenarien quasi im Kopf immer wieder durchspielst, sodass du einen Automatismus für dich selber erstellst,
ja,
sozusagen.
Sehr schön.
Das fand ich richtig gut. Also das fand ich super. Dachte ich mir, okay, ja, also total toll.
Ich fand das auch gut. Also abgesehen davon, dass ich es halt wirklich einigermaßen spannend fand und die Action war kompetent. Ich möchte es auch nicht irgendwie zu sehr hochjubeln oder lobhudeln, weil ich glaube, da erwartet uns noch Besseres im Laufe der späteren Folgen. Aber es war total okay. Ich verstehe die Entscheidung, warum sie eben gesagt haben, wir machen mehr Alien als Aliens, also weniger so Military Action und dafür mehr eben so spannungsgeladenen Spukhaus-Grusel und wo, hinter welcher Ecke steht der nächste Zylone. Und aber ich glaube, das Gewinnbringendste für mich an dem Handlungsstrang war auch nochmal einfach zu sehen, dass jemand wie Lee eben super kompetent ist in dem, was er tut und uns auch nochmal darin bestärkt, in dem Gefühl, der macht das schon ordentlich. Weil es ist immer, ich finde, leicht irgendwie angesichts so dieser Menge an Gefahren, die denen jede Woche da auflauern, an Bord der Battlestar oder auf dem Planeten immer, zu vergessen, dass es auch einige gibt, die ihren Job besser machen als andere. Und ich finde auch gerade mal so eine Abgrenzung zu Crashdown, der eben als Anführer komplett versagt auf Kobol, jemand wie Lee zu sehen, der eben nicht immer besonders sympathisch rüberkommt, aber eben einfach ein sehr, sehr guter Soldat und Anführer ist, ohne jetzt wirklich Ahnung haben zu haben von der Materie, der eben auch in der Lage ist, Leute zu motivieren oder über ihre Grenzen hinauswachsen zu lassen, fand ich eben ehrlich gesagt sehr stark. Also dieser ganze Dialog, den er hat hier mit Gemma, heißt der genau, der ist eben auch, der ist sowas wie, der hütet da das Lager oder so. Also er ist auf jeden Fall niemand, der es gewohnt ist, an der Front zu kämpfen.
Nee, der hat ja auch gesagt, ich habe mich hier drin versteckt.
Genau. Ja, wie der den aufbaut, ist wirklich cool. Und ich mag auch diesen Dialog, den sie gegen Ende da haben, vor dem finalen Schusswechsel hier mit, wo Lee zu ihm sagt, manchmal musst du eine harte 6 würfeln. Sometimes you have to throw a hard 6. Und dann sagt Gemma, was soll das bedeuten? Oder sagt Lee, keine Ahnung, mein Vater hat das früher immer gesagt. Ich weiß bis heute nicht, was er damit meint. Fand ich total süß, auch ehrlich gesagt. Weil das ist auch so ein Papaspruch, glaube ich, wenn du so ein Militärjunge bist.
Stimmt. Was heißt das? Keine Ahnung, mein Vater sagt das seit Jahrzehnten. Aber es gibt ja manchmal so Sprüche auch in der Familie. Das kennt man ja vielleicht auch. Das ist so okay. Ich fand es insofern noch sehr spannend, wie du, genauso wie du es auch sagst, natürlich auch im Kontrast mit der allerletzten Szene mit Lee und Tai, die ja dann gemeinsam über Adama Senior da gebeugt sind, der ja da immer noch im Koma liegt. Und also zum einen, was ich hier noch ergänzen möchte, ist, dass Lee sich ja auch nicht scheut, die Verantwortung zu übernehmen. Also er ist nicht nur selbst ein kompetenter Führer in der oder Leader, sondern er hat auch keine Bedenken, diese Verantwortung komplett zu übernehmen. Da haben wir auch schon Szenarien erlebt, wo Leute das hinterfragt haben oder sich nicht getraut haben. Ja. Es ist in diesem direkten Vergleich in der Kommunikation mit Tai halt nochmal cool, weil Tai ja auch sagt, also du hast deinen Vater quasi verraten und du bist ein Verräter und du bist diese Uniform nicht wert. Und dann sagt er, ja, ich bin diese Uniform nicht wert. Ich glaube auch, die ganze Karriere als Soldat überhaupt hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Also ich finde, man hört in diesem Geständnis heraus, unabhängig davon, dass offensichtlich Lee sehr frustriert ist in dem Moment, dass er diese Karriere vielleicht auch nur gewählt hat, um seinen Vater glücklich zu machen. Und dass er dabei selber vielleicht gar nicht mitbekommt, wie kompetent er eigentlich wirklich ist. Und die Tatsache, dass er dann zu Tai sagt, ja, aber das ist nicht dein Schiff und das ist auch nicht mein Schiff, sondern das ist sein Schiff. Und er ist derjenige, der entscheidet. Und ich bin nicht der Einzige, der dieser Uniform nicht wert ist. Das fand ich super. Also diese letzte Szene, die ich finde, die hatte richtig, richtig viel Kraft und eben auch interessanterweise die Einschätzung, die Lee über sich selber hat, ja komplett konträr zu dem ist, was wir gesehen haben in der Episode.
Ja, ja. Jetzt habe ich die Folge in Vorbereitung auf unser Gespräch zweimal geguckt und bin mir trotzdem nicht sicher. Ich sollte es eigentlich wissen. Darf Lee, also Apollo, jetzt quasi im aktiven Einsatz bleiben, weil er zu wertvoll ist gerade für die Verteidigung der Flotte? Weil Rosalyn wird ja sofort wieder ihr in den Knast geschickt. Mhm. Die schickt der Teil.
Ich habe das auch gewundert.
Die schickt der Teil sofort zurück, so von wegen, ja, sie haben es versaut, ist ja nett, also tut mir leid um den blöden Zylonangriff, aber jetzt bitte husch, husch zurück in die Zelle, Entschuldigung, keine Diskussion. Wohingegen er mit Lee gibt ja zumindest die Möglichkeit noch, zur Rehabilitation oder sich zu beweisen, vielleicht auch im aktiven Dienst, aber ich nehme mal an, auch weil sein, weil er auf Lee mehr angewiesen ist, also Teil mehr auf Lee angewiesen ist, aus einer Verteidigungssicht, aber wahrscheinlich auch, weil sein Vergehen nicht so groß war, wie das mutmaßlich von Roslyn? Fragezeichen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass er hier in dem Fall, also wir wissen es nicht, es wird auch nicht gesagt und auch nicht nochmal erläutert. Ich hätte ja auch erwartet, dass dann vielleicht noch einen Halbsatz fallen lässt von wegen, ja, und jetzt zurück in die Zelle oder so. Also, dass da nichts kommt, das hatte mich auch gewundert. Meine Spekulation wäre auch gewesen, dass er ihn im aktiven Dienst behält, weil er ihn braucht, weil er einfach nicht genug Leute hat. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn die nächste Folge damit anfängt, dass wir ihn in der Zelle sehen.
Ja.
Also, dass er vielleicht jetzt erstmal noch, er lässt ihn jetzt erstmal gehen und dann Luft holen und sich waschen und so und dann zurück in die Zelle, also irgendwie so. Aber ich glaube, es ist hier echt eine Frage des Brauchens. Und es sind einfach, gibt zu wenig Leute, zu wenig Piloten, zu wenig Soldaten. Ja.
Interessant auf jeden Fall, dass so eine düstere Episode, in der eben viele Menschenleben ausgelöscht werden, in der eben wiederum ein Soldat stirbt, auch noch durch aktive Sterbehilfe und wirklich ein Kind ertränkt wird, einfach relativ vergleichsweise leicht endet eben mit diesen Momenten zwischen Duala und Billy, die sich dann immer so im Krankenbett sehen. Also Duala liegt da flach und ist eben auch, sie wird an einer Stelle verletzt und gewinnt, glaube ich, nur langsam im Verlauf dieser Episode ihre Fassung wieder und erholt sich dann in der Krankenstation und dann darf sie eben auch nochmal Billy küssen und am Ende darf Ty auch noch ein...
ja, so aber ein, ganz ehrlich, also ja. Ich meine, interessant, es gibt ja die eine Szene, wo sie nur auf ihren Rang reagiert, gar nicht so auf ihren persönlichen Namen. Das ist schon mal interessant, ganz generell, aber diese Endszene, wo die beiden sich ja dann küssen und sie dann ja irgendwie sagt, ja, dann mach mal den Vorhang zu und er dann aber direkt in die Kamera guckt, da war auch ganz kurz so ein kleiner Bruch mit der vierten Wand.
Ja.
Und dann wurden wir sozusagen zu den Voyeuren, die durch den Vorhang reingeguckt haben, in die Krankenstation.
Guckt er in die Kamera, ja.
Okay. Also auf jeden Fall wirkte so. Nichtsdestotrotz, selbst wenn er nicht in die Kamera guckt, selbst dann ist es trotzdem so ein leichter Bruch mit der vierten Wand, weil wir sozusagen zu den Zuschauern werden, die durch den Vorhang reingucken.
Ja.
Genauso wie Leute, die vielleicht auf der Krankenstation durch den Vorhang reingucken könnten. Ich fand das irgendwie, okay.
Es ist ein Szenario, was ich so oder so ähnlich auch schon in anderen Serienfilmen gesehen habe und ich finde es immer so ein bisschen, hat einen Hauch von Cringe, weil im Grunde ist es ja alles doch ein Lazarett.
Ja.
Da liegen sehr viele Verletzte auf relativ engem Raum, nur getrennt durch ein kleines Tuch, einen Vorhang. Und ich meine, was könnt ihr denn da machen? Da knutschen so ein bisschen weiter, aber also ich meine, ich stelle mir immer vor, was ist, wenn die da noch weitergehen? Ich meine, was kannst du da bringen in so einer Situation?
Ich sag mal so, ich glaube, auf so kleinem Raum musst du dir zu helfen wissen. Sämtliche Supply Closets und was nicht alles sind, glaube ich, gut erforscht auf diesem Schiffe. Aber ja, es ist natürlich, ja, naja, gut. Ich gehe jetzt davon aus, die knutschen nur, weil die Dame hatte ja gerade eine Gehirnerschütterung und er ist da auch gerade irgendwie durch Dunkeln gejagt.
Stimmt,
und so,
das wäre, also. Ja, das wäre auch unethische Vorteilsnahme, das macht man dann auch nicht. Ja. Interessant dass man abschließt hier mit einem relativ, ich habe den als relativ amüsant begriffen, wenn auch nicht ohne einen gewissen Zynismus, dass hier Ty am Ende noch sagen darf, Gott sei Dank habe ich keine Kinder.
Ich musste doch ein bisschen schmunzeln, das war so, so ehrlich. Ja, weil es ist ja wirklich, also jetzt complicated ist hier das Thema der Vater-Sohn-Beziehung zwischen Lee und Adama Senior, also es ist wirklich schwierig.
Es ist sehr gewinnbringend.
Und wir werden ja dann hören, was dann Adama Senior dann auch sagt, weil ich glaube, seine Reaktion auf den Verrat seines Sohnes ist weniger harsch als die von Ty. Weil ich glaube, dass Adama Senior das schon so ein bisschen vorausgesehen hat. Also ich glaube, der ist sich schon relativ sicher zu wissen, wo die Loyalitäten seines Sohnes liegen.
Ja.
Es ist aber, schwierig. Ja,
Es ist auf
okay.
jeden Fall jetzt mal abseits von dem Spannungsfaktor überlebt Adama oder nicht, wovon wir zum jetzigen Zeitpunkt mit an sich halt grenzender Wahrscheinlichkeit auch ausgehen können, natürlich auch total gewinnbringend dramaturgisch, weil es so die Gefühlslage die Dynamiken zwischen dem anderen Personal komplett eben verändert, weil wir eben, das wird uns jetzt mehr als deutlich klar gemacht, eben nur der Commander, nur Adama als die Führungsfigur, die militärische für die Galaktiker oder die Flotte akzeptiert wird und alle eben tatsächlich unter ihm buckeln oder ihn quasi wie ein Gott anbeten und keinen anderen Anführer akzeptieren. Und das macht es eben auch nochmal interessant, dann einfach so Momente zwischen Lee und Tai zu zeigen, die vollkommen anders spielen, die einfach vollkommen anders wirken, als zu dem Zeitpunkt, in dem eben Adama mit im Raum ist oder sei es auch nur im aktiven Dienst. Einfach weil es auch die Dynamik zwischen den beiden nochmal komplett verändert, weil man eben schon beim Teil merkt, ja, er will schon seinen Rang ausspielen und eine ordentliche Führungskraft sein, aber er hat eben auch genau mit der Tatsache zu kämpfen, dass er sich eben auch Adama untergeordnet fühlt und ist und eben auch Lee Adamas Sohn ist und dass er eben auch all das, was er jetzt tut, Konsequenzen haben wird in dem Moment, in dem eben Adama wieder aufwacht. Und dann muss er, Tai, der beste Buddy, seinem Freund und Chef sagen, übrigens, ich habe deinen Sohn vor 3 Wochen in den Knast gesteckt, während du jetzt die 3 Wochen im Koma lagst. Da sitzt du immer noch.
Ja, es ist aber auch so. Ich finde es insofern auch ganz spannend, weil ich ja zwischendurch mich auch gefragt habe, ob Adama Senior nicht vielleicht gegenüber seines Sohnes ein bisschen mehr,
Ja.
ein bisschen, wie sagt man, nachlässiger? Nein, wie sagt man denn?
Gnädiger?
Gnä ja, ein bisschen gnädiger ist in der einen oder anderen Situation, wo er vielleicht bei einem regulären Soldat nicht so
Verständnisvoller, ja.
Weich wäre, also wo er strenger wäre. Ich glaube nämlich, dass Tai, klar, der hat auch seine privaten Befindlichkeiten, die da mit reinspielen, aber ich glaube, der hält sich da eher an das Regelwerk, das da vorliegt, als jetzt einer Dama.
Okay.
Und das finde ich schon ganz spannend.
Aber man muss ja sich daran erinnern, die Miniserie begann mit der zerrütteten Vater-Sohn-Beziehung, die immer noch nicht hundertprozentig gekittet ist, glaube ich. Die immer noch so
Ja,
mitschwingt, weil die haben ja offenbar
aber
Jahre
sie ist
kaum
auf dem Weg
miteinander
der Besserung.
geredet. Sie ist auf dem Weg der
Ja.
Besserung. Aber damals eben auch jemand, der zu Starbucks seiner Quasi-Tochter sagt, verlass mein Quartier oder ich breche dir alle Knochen.
Ja, wobei man dazu auch sagen muss, dieser Verrat jetzt von Lee, theoretisch könnte das einfach auch der komplette Bruchpunkt dieser Beziehung sein. Ich glaube, das wird er nicht werden, aber ganz ehrlich, wenn mein Sohn sich dann in der Situation, in der es drauf ankommt, gegen mich entscheidet, dann ist die Sache für mich gegessen.
Ja.
Also man könnte auch denken, dass es jetzt komplett dadurch zerstört wurde, was ich aber, wie gesagt, nicht glaube. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, theoretisch.
Ja. Nun denn, Valley of Darkness im Tal der Finsternis hat uns, also mir, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß bereitet als dir, zumindest in direktem Vergleich mit der Folge letzte Woche, die ich einfach
Also im direkten
überfrachtet
Vergleich
fand.
war die auf jeden Fall besser. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Gar nicht mal. Also die erste Folge hatte mehr Potenzial, aber es war einfach zu viel reingekramt. Also da war so viel drinne, dass es dann überwältigend wurde und irgendwie nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Und hier waren zwar auch recht viele Handlungsstränge, wobei man den einen oder anderen hier auch hätte rausschmeißen können, theoretisch. Aber insgesamt hat mir das einfach viel mehr Spaß gemacht. Und wie gesagt, am Ende haben wir die Zylonen besiegt. Also das ist ja das Wichtigste. Wobei ich mich dann auch frage, also Sie haben ja am Anfang, als das Licht ausging, ja dann auch kurz gesagt, oh mein Gott, da muss noch ein Rest von dem Virus irgendwie in Unterprogrammen sich abgelegt haben und so weiter und so fort. Stellte sich ja dann heraus, nee, da waren wirklich Zylonen an Bord. Aber also ich habe hier so ein paar Dinge. Also zum Ersten hätte ich jetzt ehrlich gesagt Angst, nachdem jetzt die Zylonen weg sind, dass irgendwo in irgendwelchen Unterprogrammen weiterhin Viren schlafen.
Ja.
Also das wäre so mein eines Bedenken, das ich jetzt noch
Ja.
hätte. Vor allen Dingen hier, es waren ja jetzt Zylonen auch direkt an Bord. Ich meine, können die nicht einfach sich irgendwie ich weiß nicht, per Kabel ins System
Die
einhacken
haben das
und
Netzwerk ja
dann
wieder
direkt noch irgendwas
ausgeschaltet, ja.
reinspielen an Viren oder so? Also das ist das eine. Und das zweite ist, wenn es jetzt schon uns so wahnsinnig schwer fällt, die Zylonen umzubringen, und das sind nur so wenige, und ich gucke mir jetzt an, wie viel Verlust wir hatten,
Ja.
obwohl es eigentlich nur so wenige Zylonen waren im Verhältnis zu den Leuten, die, also zu der Besetzung der Battlestar.
Ja.
Und wir jetzt im Grunde gar keine Waffen mehr haben, die sie umbringen können, weil jetzt sind ja alle diese super Mini-Bomben da, die ja gebraucht worden sind, ja verbraucht.
Ja.
Das bedeutet für die Zukunft, dass wir einfach gar keine Chance haben, gegen die zu lohnen. Weil wir haben weder die Waffen noch die Menge an Leuten, die wir bräuchten, wenn so wenige zu lohnen schon so viel Unheil anrichten können.
Ja. Ich kann dazu,
Ja.
jetzt sag mal so inhaltlich jetzt auch gar nichts sagen.
Nee,
Es
ist
ist,
mir
nein,
nur so,
nein.
also das ist nur so ein Gedanke, ja.
Das ist ja auch ein legitimer Gedanke und ich glaube deswegen auch, das ist ja auch diesem Authentizitätsanspruch, den Moore und Ike da haben an die Serie, auch geschuldet, dass sie eben ganz dezidiert sagen, das hatten wir schon in der ersten Staffel, als wir über The Hand of God sprachen, diese Big Mac-Episode, wo dann Ron Moore sagte in seinem Podcast-Kommentar auch, ja, das ist jetzt quasi unsere Action-Episode. Wir müssen ja eben, wir können nicht Battlestar Galactica machen und die Leute eine komplette Staffel hängen lassen und niemals einfach nur einfach zu Lohnkampf zeigen oder irgendwie eine Actionfolge. Ja. Das machen die eben auch mal, aber das hat er eben damals gesagt und ich denke, das gilt auch weiterhin, reduziert man eben dieses, und diese Woche geht es wieder im direkten Nahkampf gegen die Zylonen-Ding auf ein, nicht auf ein Minimum, aber auf etwas, was nicht in jeder Folge aufschlägt, weil es auch einfach nicht diesem Echtheits- oder Wahrhaftigkeitsanspruch genügen würde, zu sagen, wir haben unendlich viel Munition und jede Woche sind alle Schäden repariert und Leute, die letzte Woche noch einen Arm ab und ein Bein ab hatten, sind jetzt wieder gesundet und fliegen so eine Viper. Also deswegen, ich denke, sie haben Zeit, jetzt sich damit zu arrangieren und ich verrate nichts über nächste Woche, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nächste Woche zum Beispiel Zeit haben und mal nicht gegen die Zylonen kämpfen müssen direkt. Im unmittelbaren Feuergefecht. Aber du hast natürlich, das ist ein richtiger Punkt, das stimmt natürlich auch, ja. Das ist, es gibt wenige Piloten, es gibt wenig Munition, es gibt sehr begrenzte Ressourcen, ja. Und damit müssen sie umgehen.
Ja, also aber wie gesagt, also jetzt irgendwie finde ich die Folge jetzt besser, nachdem wir sie besprochen haben. Ich fand sie vorher so solide, jetzt irgendwie macht sie jetzt mehr Spaß, ich weiß nicht. Ein paar Aspekte auch drin, über die ich gar nicht so richtig nachgedacht hatte vorher.
Ja, und ich bin mir sicher, das ist so eine Folge, ich lege jetzt nicht den Finger drauf und gebe auch keinen irgendwie versteckten Hinweis, wen oder was ich damit meinen könnte, aber es ist eine Folge, auf die du, wenn wir die ganze Serie mal durchhaben, oder zumindest so die ersten drei Staffeln, du wahrscheinlich zurückblicken wirst und wirst sagen, ach okay, deswegen haben die das gemacht.
Ja, okay. Ja, ich bin gespannt.
Ich würde sagen, man hört dich bei Hot Pink, man hört dich bei a Lady, man hört dich bei Trackgasm und sonst noch überall, wo man dich so finden kann, oder?
Ja.
Ja.
genau. War alles richtig.
Understatement sehr, sehr wichtig. Ansonsten unterstützt uns sehr, sehr gerne auch im neuen Jahr oder noch im alten Jahr, je nachdem, wo ihr uns hört. Also wenn ihr uns im alten Jahr hört, 2025, dann unterstützt uns ja bereits. Vielen Dank dafür. Falls ihr uns im neuen Jahr hört, denkt doch über eine Patreon-Mitgliedschaft nach. Die ist günstig, jederzeit kündbar und man kann mit uns im Bahnhofskino-Discord reden und man hört jede Bahnhofskino-Galaktika-Folge eine Woche vorab. Vielen Dank dafür. Nächstes Mal dann die Gesetze des Krieges, beziehungsweise Fracked im Original. Ja.
Motherfucker. War wieder so eine geile Titelübersetzung, sehr
ja,
schön.
Ja.
Aber das kannst du nicht ins Deutsche übersetzen, das geht nicht. Man müsste einfach, es hätte Fracked bleiben müssen dann.
Das hat man sich damals nicht getraut bei Premiere. ich danke dir, Bradbury. Bis nächste Woche.
Bis dann, ciao. Bye, bye.
I fell in love with a machine. It's stupid, so just call me an idiot and let's be done with it.
You're an idiot. All right, you're an idiot.
But the Cylons have a way of making all of us look like idiots.